Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker.
Anfang hätte ja jetzt auch von einem Asterix-Film sein können, ne?
Ja. Ich hätte fast angefangen mitzusingen, muss ich gestehen. Ich habe mich nur sehr schwer in den Zaum reißen können. Herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Tower Londinium lebenslang, dem James Bond Special von Schorschen lebenslang. Ich bin der Tobi und heute haben mit mir dabei die anderen beiden 00-Agenten hier. Bernd, hallo.
Ich nehme einen Wodka-Martini.
Ich nenne dich ab jetzt 009 und ja. Tom 005.
Ich wäre gerührt, okay, wenn sie mir einen schütteln würden. andersrum, Entschuldigung, das war jetzt, also.
Zu spät.
Verkackt, gut. Naja.
Also das war jetzt nicht, hallo, das war jetzt einfach nur, das war jetzt nicht ernst gemeint, ne?
Ich mach mir da jetzt mal einen Strich auf meiner Liste hier. Übergriffiges Verhalten.
Gegenüber der den Mitpodcastern.
Ja, oh, Frosch im Hals. Ja, wir wollen heute über den zweiten Teil von James Bond reden, aus der James Bond-Reihe. Liebesgrüße aus Moskau oder wie im Original heißt, From Russia with Love. Aus dem Jahr 1963, damals ging das immer noch zack, 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 jedes Jahr ein Film. Jedenfalls ja. Die ersten 5, 6 kamen in der Taktung. 115 Minuten lang, FSK 16 wieder, warum auch immer. Hier vielleicht wegen dem Ketchup, den wir in der ersten Folge angesprochen haben, werden wir sehen. Regie ist wieder von Terence Young, wie im Vorgänger auch, Drehbuch auch von Richard Maybaum. Musik ist es jetzt von John Barry, der halt das Titelthema von, wie hieß er denn? Ach fuck, vergesst es. Den Typen, der das Intro komponiert hat. Der Titelsong ist von Lionel Bart, gesungen von Matt Monroe, beziehungsweise gesungen ist das Titelthema erst im Abspann. Im Intro ist es nur die Instrumentalversion. Dann Kameras wieder von Ted Moore, wie auch beim letzten. Als wie üblich in unseren James, in unseren Specials werden wir Rollen, die erneut auftauchen, nicht wieder neu vorstellen. In diesem Fall ist James Bond, M und Miss Moneypenny, die gleich bleiben. Dafür haben wir Daniela Bianchi in der Rolle der Tatjana Tanja Romanova, die danach auch nicht mehr viel anderes gemacht hat. Der Chef schickt seinen besten Mann und Operation Kleiner Bruder.
Darf ich zu ihr noch kurz was sagen?
Ja, bitte.
Bei ihr war das so, als sie die Rolle gesprochen hat, wurde ihr Englisch für zu schlecht befunden und sie wurde nachsynchronisiert.
Das taucht im nächsten Film auch nochmal auf, Goldfinger. Okay. Da ist ein ähnliches Problem. Dann haben wir in der Rolle des Ali Kerimbay Pedro Armendariz, das ist ein mexikanischer Schauspieler, der hier den türkischen Geheimdienstchef spielt.
Generell in diesem Film ist die Türkei sehr untürkisch. Von den Personen her. Schon. Aber dann dazu.
Und
gleich mehr.
Er ist während der Dreharbeiten gestorben.
Was?
Der Film wurde gedreht, weil ich habe die Dreharbeiten fanden vom 1. April 63 bis 23. August 63 statt. Pedro Armendariz starb am 18. Juni, also 2 Monate vor Beendigung der Dreharbeiten in L.A. Ja. Wow. Weiß nicht, ob da, ich nehme mal an, dass seine Szenen bis dahin abgedreht waren.
Er war ja tot da in dem
Film. Er war ja tot, ja, richtig. Mhm. Dann haben wir in der Rolle der Rosa Klepp Lotte Lenya, das ist eine österreichisch-ungarische Schauspielerin, die sogar noch in Österreich-Ungarn geboren wurde, 1898, also noch in Zeiten des Kaisers. Der Kaiser von Österreich! War auch nebenbei Sängerin. Was hat die noch gemacht? Ein Film, ein Hauch von Sinnlichkeit, zwei ausgebuffte Profis. Klingt schon wieder wie so eine schlechte Komödie. Wer hat damit geschrieben? Burt Reynolds, alles klar. Gut. Ja, wen haben wir noch? Dann haben wir noch Robert Shaw in der Rolle des Donald Grant. Den haben wir schon gesehen in einem unserer Filme, die wir besprochen haben. Möchtet ihr vielleicht einen Tipp abgeben, welcher das sein könnte? Es ist einer der ersten Filme.
Good Will Hunting?
Nein. Da war er schon tot, glaube ich. Okay. Der ist 78 gestorben. Boah. Es war Sting. The Sting. Der Clou. Okay.
Echt? Er hat den Typen... Ich hatte es gerade so im Kopf... Nee, Quatsch, ich hatte gerade Fahrraddieb im Kopf, nicht den Clou. Okay.
Er hat den Typen gespielt, den sie ausgeraubt haben. Diesen Lonigan. Dem wir Geld abgenommen haben. Okay. Da hat er aber einen Bart gehabt, Oberlippenbart.
Ja gut, das ist ja dann logisch, dass man die dann nicht gleich erkennt.
Ey, vor allem, ich habe ja American Pie 4 geguckt und da ist
eine... Zum wievielten Mal?
Den habe ich das zweite Mal geguckt. Ja, in den ersten und zweiten habe ich nochmal zwischendurch so extra geguckt. Egal. Und die DVD, da gibt es vorher gibt's da 10 Trailer, die kamen raus jetzt zu Universal 100... 100. Geburtstag-Jubiläum, ja. Da ist vorne elendig viele Trailer und so ein Video zu den Feierlichkeiten zum 100. Da sieht man so ein paar Mitschnitte. Und da sieht man so eine Szene, wie Robert Redford in der Clue halt diese Nasenstreich-Szene macht, ne? Wo er so irgendwie anguckt, nur so, wo Gerrit sich damals so drüber aufgeregt hat.
Der offensichtlich nicht offensichtliche Nasenstreich.
Streichler, genau. das war hier der letzte Schauspieler, der jetzt hier groß bekannt ist, den ich rausgesucht habe. Der Rest bleibt gleich. Jetzt fängt der Film so an, wie man es von James-Bond-Filmen gewohnt ist. Wir sehen zuerst die Gun-Barrel-Sequence. Sean Connery springt dynamisch ins Bild und knallt den Typen ab, der mit der Waffe auf ihn zielt. Und dann gibt es erst einen richtigen Prolog.
Ja, das hat mich gewundert bei dem Intro jetzt von der DVD. Da habe ich gesagt, ist der tot? Ist jetzt hier irgendwas kaputt? Weil es auf einmal so hat's abgebrochen. Und dann sieht man jetzt die Szene, die jetzt passierte. Und danach gibt es ja erst den richtigen Opener, sag ich jetzt mal. Ja. War ein bisschen so, ist das jetzt hier irgendwie die DVD kaputt?
Nee, das passiert jetzt immer.
Das passiert jetzt immer, bis auf bei den moderneren haben sie sich dann wieder was Tolles, Funky Neues ausgedacht, um das anders
fancy,
zu machen.
Bitte,
fancy,
ja.
Fancy, ne? Genau.
Wir wollen ja hier.
Wir müssen mit den Traditionen brechen und was Neues machen. Wir sehen einen vermeintlichen Bond, wie er durch so ein Gartenlabyrinth oder so ein Garten halt irgendwie schleicht im Anzug und von dem
Schlechti
und von einem anderen verfolgt wird, der ihn dann mit so einem aus seiner Armbanduhr zieht, halt erdrosselt.
Ja. Dann gehen man hat auch schon von vornherein gesehen, entweder war er da super weiß geschminkt, aber man hat schon gesehen, das ist er nicht.
Ja. Auf jeden Fall geht er, nachdem er tot ist, geht das Licht an, es kommen eine ganze Menge offizielle Generäle, Offiziere, keine Ahnung, die da auf so einer Terrasse standen, sich das angeguckt haben, komm runter, hier, Grant, super, 2 Minuten 17 irgendwie, neuer Rekord.
Bester Mann.
Und der zieht dem vermeintlichen Bond halt die Bond-Maske vom Gesicht und wir sehen, es ist halt irgendwer, aber nicht James Bond. Es ist wohl nur eine Trainingssituation gewesen. Ja. Und dann beginnt das Intro. From Russia with Love.
Mit 007 Boobs.
Ja, das wieder das typische.
Alter, aber genau auch bei diesen 007, gerade dieses. Ich meine, das Intro ist jetzt für heutige Verhältnisse, ja, das kann ja jeder. Wie jemand, der einen Beamer zu Hause hat, der stellt sich vor eine weiße Wand und kann dann halt irgendwie lustige Sachen damit machen, ne?
Ja, genau.
Aber das auch genau bei diesem 007, also jetzt bei dem Schriftzug dann auch noch die Boobs dann auch noch mit rein mussten ins Bild. Naja, gut, war wahrscheinlich für damalige Verhältnisse auch noch so ein kleiner Aufreger, denke ich mal.
Frech, heutzutage ist einfach frech, ist es nur sexistisch.
Ganz einfach frech.
Damals war es so der ich habe das auch letztes Mal verwechselt, Bernd. Du warst ja nicht darauf, als wir über das Intro gesprochen haben. Da meinte ich das ja mit diesem Anstrahlen, aber das war im ersten bei Dr. No ja gar nicht, da waren ja nur diese bunten Punkte.
Genau.
Und das mit diesem Beamer anstrahlen, das ist ja erst hier bei Liebesgrüße aus Moskau.
Das ist jetzt hier, genau.
Ach, hier, James Bond, Sean Connery auf dem Schenkel projiziert.
Ja. Aber das muss ich sagen, das Intro war schon ziemlich cool gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Szenerie das war. Wo einfach nur so ganz langsam wo sie eine Hand runter haben fahren lassen, wo das so ein bisschen so weggefadet ist. Also wie es so, es sah schon ziemlich cool aus.
Also für die Zeit war das bestimmt richtig. Auch fancy, wenn du im Kino saßt und das gesehen hast.
Ja, ja.
ein künstlerischer Anspruch irgendwie.
Ja. Es sah nett aus. Also es hat mir nicht wehgetan im Auge.
Und das möchte ich für unsere Chart-Folge, Hit-Paraden-Folge, ganz am Ende schon mal sagen. Das Titellied From Russia With Love, wenn es gesungen ist, ist bei mir schon mal in der oberen Hälfte auf jeden Fall zu finden. So viel sei schon mal verraten. Das ist eins der besseren Bond-Songs. Dann spielen wir Dame schlägt Springer auf E7.
Alter, ohne Witz, ich habe mir genau diesen Punkt auch aufgeschrieben.
Das dachte ich mir.
Wir
spielen Schach in Venedig. Es spielt
Für die, die den Insider nicht erklären, das muss jetzt gesagt werden, Bruns. Okay, das muss gesagt werden. Wir waren damals sehr musikalisch unterwegs und haben auch Musik gemacht. Wir nannten uns damals die Schattenparker und das, glaube ich, Dame schlägt Springer auf E7 war das zweite Album, was wir rausgebracht haben. Das Ding ist aber, gibt nichts mehr von diesen CDs. Es ist nichts mehr vorhanden. Es wurde damals von jemandem bei freier Fahrt aus einem Seat Marbella geschmissen.
Ja. Die Person spielt jetzt auch seit keine Rolle mehr in irgendeinem Leben in unserem Freundeskreis.
Nein. Sie wurde genau deswegen wurde sie rausgeschmissen.
Die CD. Also, ja.
Kenn ich die Person noch?
Nein, das ist eine Ex-Freundin von jemand anderem.
Okay.
Ja. Aber, ja. Du, so viel dazu, zu Dame schlägt Springer auf E7. Das ist halt der Insider. So. Fertig.
Ja. Ich meine, Gletschereis, wer jetzt ist gerade, so wie es draußen aussieht, ist es auch nicht weit entfernt. Ich muss mir hier noch ein bisschen Wasser eingießen.
Wenn man das mal so reinhauen könnte, das Lied gerade, das wäre gut. Ja.
Ich habe irgendwie Kratzen im Hals, ganz schlimm. Ja, dort sehen wir Kronstein gegen irgendjemanden Schach spielen. Es ist auch an eine reale Schachpartie angelehnt, habe ich gelesen. Moment. Das hatte ich doch irgendwo hier.
Aber das sieht irgendwie schon sehr offensichtlich aus, dass diese Schachpartie einfach nur gewonnen wird, weil der andere aufgegeben hat. Oder beziehungsweise, weiß ich, er sagt dann auch ein genialer Zug. Ich weiß gar nicht, was da für ein genialer Zug gerade war. Das war eigentlich nur ein logischer Zug. Das war so.
Achso, genau. Es war die Schachpartie zwischen Kronstein und McAdams, basiert auf der Schachpartie Spassky gegen Bronstein bei der UdSSR-Meisterschaft 1960. Spassky war später von 69 bis 72 Schachweltmeister.
Kannst du den Namen nochmal sagen?
Spassky.
Ich wollte auch gerade sagen, dass du es nochmal sagst.
Boris mit Vornamen. Es war
Boris.
Mit
die Bestie? Boris die Bestie? Meinst du etwa...
Boris, der hinterhältige Schweinerusse. Ey, das war ein Zitat aus Snatch. Ey, hat mir übrigens, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, Fohlen. Meine Frau hat Snatch irgendwie erwähnt, ich weiß auch nicht wieso. Deswegen kam mir das gerade.
Haben die auch Honig?
Was?
Honig haben.
Honig? Was?
Ja. Das ist für meine Mutter. Für was? Das ist für seine Mutter.
Das ist deine Ma. Deine Ma.
Deine Ma.
Kommen wir zurück zu James Bond. Also ja. Es gibt die Dinge, während sie noch spielen oder kurz danach bekommt Kronstein halt noch eine Notiz, dass er auch irgendwo hingerufen wird. Wo er dann auch hingeht. Wir sehen dann Kampffische, die sich im Wasser gegenseitig erledigen. Die ungefähr so groß sind wie ein 2-Euro-Stück.
Wenn das die Peter gesehen hätte, meine Fresse. Ja. Aber es ist ja der Lauf der Natur. Die Fische reagieren halt so, wie sie dort in diesem Film reagieren.
Es fehlt,
zwei Männchen zusammen aufs Maul.
Es fehlte die Info hinten oder vor dem Film. In diesem Film wurden keine Tiere verletzt.
Richtig.
Oder so.
War damals halt noch nicht so wichtig.
Kannst du davon ausgehen, dass sie tot war?
Ja.
Und auch der eine Fisch wird ja noch verfüttert. Ja. Obwohl man vielleicht nicht weiß, ob es ein richtiger Fisch war. Aber Kampffischverhalten ist so, wie es in diesem Film dargestellt wird. Zwei Männchen in ein Becken.
Geht nicht lange gut.
Gibt aufs Maul. Das sollte man nicht machen, weil dann hat man irgendwann nur noch einen.
Ja, das ist wie in der Donnerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt raus.
Richtig.
Die Dönerkuppel, Alter, ins Oktagon, ey.
Oh nee, da sind wir wieder bei.
Im Oktagon! Wir schweifen ab, weiter geht's.
Conor McGregor. Den Conor McGregor.
Conor McGregor.
Es tut mir leid.
Ich sagte, ich hatte an diesem Tag das die ganze Zeit immer noch im Ohr. Conor McGregor gegen Conor McGregor.
Wer das jetzt nicht versteht, der sollte uns unser Videoday-Spezial anhören. Sollte sich unser Videoday-Spezial anhören.
Ja, wie gesagt, ich hab's immer noch im Ohr.
Ja.
Ach, ja. Also, auf jeden Fall lernen wir Blofeld kennen.
Genau, wir sind in der Führungsebene von dem Phantom. Wir sehen Blofeld, gespielt hier von Anthony Dawson. Man sieht ihn allerdings nicht. Man sieht nur die bekannte weiße Katze auf seinem Schoß, die gestreichelt wird. Man sieht ihn sonst nur von hinten. Wir sehen Nummer 3, Rosa Klepp, die die Leiterin des russischen Geheimdienstes war, jetzt aber zu Phantom abgewandert ist. Und wir sehen Kronstein Nummer 5.
Man kann ja nochmal sagen, dass der Schauspieler, der Blofeld, der spielt, im ersten Teil den Dr. Dent gespielt hat.
War das der gleiche? War es Professor, der Professor Dent? Echt?
Also er hat in dem Teil davor auch gespielt, ja. Warte mal, lass mal gucken. Also er hat eine Rolle im ersten Teil auch gehabt.
Anthony Dawson, ja, alles klar, das ist Professor Dent, ne? Ja. Anthony Dawson. Ja,
ne? Aber der ist doch tot.
Deswegen siehst du ja das Gesicht nicht.
Ja, sehr gut. Sehr gut aufgepasst, Bernd. Ja, stimmt, das ist der gleiche. Oh. Und was später häufig nicht gemacht wird, wir haben eine direkte Anspielung auf den ersten Teil. Es wird darüber geredet, sie wollen Dr. No rächen und James Bond muss sterben. Also hacken sie einen teuflischen Plan aus, der irgendwie auch wieder... Na gut, einmal wollen sie ja diese Lektor-Dechiffriermaschine der Russen haben und gleichzeitig James Bond erledigen. Und das beides kombinieren ist halt, dass James Bond die Lektor besorgt und dann umgebracht wird. Man hätte das beides auch getrennt machen können.
Ja,
und das wäre einfacher gewesen. Er hätte ihn einfach abgemackelt und die...
Mackelt, da ist schon wieder dieses Wort. Abmackeln, Alter. Das kommt, ich muss mir das aufschreiben in meinen Duden. Abmackeln, neues Wort.
So.
Ja, aber das wäre jetzt so einfach gewesen. Es muss ja schon der Kombi-Angriff sein.
Es muss der Kombi-Angriff sein, ja wirklich.
Effizienz. Ja, Jungs und Mädels, Effizienz.
Aber das ist wirklich wirklich, das passiert danach leider viel zu selten, dass irgendwie Bezug auf einen anderen Film genommen wird. Das ist ja erst so mit den, ab und zu hast du mal so eine Anspielung irgendwie. Ja. Aber das ist so richtig, noch mehr wurde es denn ja erst mit den Daniel Craig Bonds, dass da wirklich so eine halbwegs roter Faden so im Hintergrund läuft.
Das war auch so mein erster Gedanke, wo ich das gehört habe. Dr. No rechnet so, gibt es da einfach in jedem Film jetzt so eine Kontinuität? Aber jetzt habt ihr gerade mein Weltbild zerstört. Das gibt's hier also nicht.
Das Einzige, was da an Kontinuität hat, ist, Blofeld taucht noch mal ein paar Mal auf.
Ja, okay, gut. Das ist wie bei Final Fantasy, wenn die Mokris noch mal auftauchen. Das ist ja scheißegal. Nee, ich dachte aber, das ist so weiterführend irgendwo.
Nein.
Schade. Okay.
Okay. Ja, in der nächsten Szene geht's dann gleich zur Rekrutierung von Grant, wie sie so schön sagt.
Dieses Trainingslager, Alter, ne? Was die da durchlaufen.
Ja.
Mit dem, Alter, vor allem dieser eine Typ, ich glaube, das kommt später dann auch nochmal, jetzt wo ich das gerade im Kopf denke, diese komische Flammenwerfer, der da die ganze Zeit durchgeht, ne, da rennen ja da auch noch so ein paar Typen irgendwie dann lang, die diesen Feuerstrahl da ausgehen. Da kommt später noch eine Szene, oder war das in dem Film davor? Nee, das kommt in diesem Film. Wo der eine Stuntman schon so ein bisschen nah am Feuer stand. Aber gut, dann, wenn es soweit ist. Das Trainingsgelände sah auf jeden Fall super aus.
Ja, der Typ sagte auch, dass die Teststrecke und wir üben hier am lebenden Objekt.
Ja.
Vor allem, weißt du, an was mich das erinnert? Ich glaube, das kommt im nächsten oder übernächsten Teil. Das Labor von Q.
Ja, das ist bei Moonraker. Da sieht das so ähnlich aus.
Bei Moonraker, ne?
Ja.
Weil das ist genauso, da steht er ja auch da, oder tun sie auch mit Flammenwerfer rumhantieren, da mit diesem Maschinengewehr, was auf den Anzug schießt, wer Herr Kugel sicher ist.
Ja, genau, das ist bei Moonraker. Das sieht auch so, das ist auch so draußen im Garten. Naja, auf jeden Fall holt sie dann Grant ab, wo sie ihm erstmal einen fetten in den Bauch schlägt, den Bauchmuskeln testet.
Alter, bam. Was zum Geier sollte diese Szene sagen?
Ich weiß es nicht.
Sie holt einen Totschläger raus und boxt ihn in den Bauch. Ja, der Typ ist geeignet.
Was? Das war ihre Faust.
Sie holt einen Totschläger raus, steckt ihn sich auf die Finger und haut ihm mit der Faust in den Bauch und sagt, der Typ ist geeignet. nach 2 Sekunden. Was ist denn das für ein Einstellungstest?
Ja, so einfach geht das manchmal.
Alter.
Ja, auf jeden Fall macht sie mit ihm ein Date mehr oder weniger aus, wo er denn hinkommen soll, nämlich nach Istanbul. Und dann gehen wir auch das erste Mal nach Istanbul, wo der Großteil des Films spielt. Stichwort exotischer Schauplatz. Genau. Es gibt diesmal leider keinen Strich für Karibik, weil Karibik wird diesmal nicht angeteasert oder angereist, angesteuert. Nee.
Und in dem Film kam irgendwie diese türkische Mentalität, die türkischen Leute, das sah für mich aus, als ob die einfach einen x-beliebigen Drehort genommen haben und da ganz normale Leute reingehauen haben. Das sah keiner irgendwo türkisch aus. Außer vielleicht der Typ, der dann gleich noch kommt, aber der war ja auch Mexikaner, wie du gesagt hast.
Ja, es ist irgendwie... Naja.
Es sieht nicht türkisch aus. Wenn man in der Türkei guckt heutzutage, da erkennst du, okay, Leute, das sind Türken. Das sieht man. Aber in dem Film sieht man es, finde ich, habe ich es nicht gesehen. Fand ich ein bisschen komisch.
Es wurde aber in Istanbul gedreht, so.
Ja, deswegen wundert mich das ja, dass das so aussah. Aber gut, andere Zeiten, anderes Aussehen oder so.
Wir sehen auf jeden Fall Tatjana Romanova, die auch rekrutiert wird.
Alter, die Istanbul. Die Brille, die diese Frau aufhat, ne? Diese typische...
Heute ist wieder modern.
Biergläser. Bierglas-Boden-Deckel-Brille.
Da fragst du dich doch echt, ne? Wie hat die ihnen ein paar Szenen vorher den Bauch getroffen, wenn die so eine Brille braucht?
Ja.
Oder?
Berechtigte Frage.
Auf jeden Fall wird sie auch rekrutiert. Sie soll, soll als Agentin fungieren, obwohl sie eigentlich nur Sekretärin ist da im Konsulat, im russischen Konsulat in Istanbul. Und sie soll halt James Bond verführen, mehr oder weniger.
Ja, man muss halt noch sagen, dass sie denkt, dass die Klepp immer noch die Chefin des KGBs ist.
Genau. Sie wird also in dieses Doppelspiel irgendwie reingezogen. Ja. Dann sehen wir wieder James Bond, wie er tunnelt.
Frühstücken. Ich bin gerade beim Frühstücken. Gleichheitszeichen Tunnelfahrt.
Also ungefähr, er raucht auch wieder. Ja. Nee, war es wieder oder später? Ich weiß nicht, auf jeden Fall raucht er in dem Film irgendwann noch.
Und es ist die Alte aus dem Film davor, die er im Casino getunnelt hat.
Ach, die. Ja,
stimmt. Die hat so ein bisschen so einen Silberblick gehabt, ne?
Ja.
War das die?
Das weiß ich nicht.
Die hatte so ein bisschen Silberblick, also in dem ersten.
Ich weiß nicht, ob sie die gleiche Schauspielerin, aber die Rolle ist die gleiche wie aus dem.
Okay. Ja, davor. Doch, aber ich glaube, das war die. Die sah so dem ähnlich. Sah ähnlich aus, ja.
Was?
Ich gucke gerade an, hier sind nicht aufgeführt. Ja,
hört ihr mich?
Ich höre dich noch, Bernd.
Ja, Bernd, wir hören dich.
Oh, was ist das denn?
Was mit Bernd los?
Kipasa? Bernd? B.Ernd?
Bernie Boy!
Jungs, ich höre nichts mehr. Ich muss meinen Laptop mal neu starten.
Ja, Bernd, mach das mal. Das hört er ja nicht, aber wir können es trotzdem sagen.
Sehr gut.
Ach ja. Ja, wir können in der Zeit mal weiterreden.
Ja, mach mal.
Mein nächster
Stichpunkt ist hier die ersten Gadgets.
Richtig, jetzt bekommt er erstmal einen Auftrag. Den Auftrag von M. Und beide gehen davon aus, es ist eine Falle.
Ja, das ist eine Falle.
Was auch so offensichtlich angelegt wurde, dass es eine Falle ist, aber sie hoffen, dass er trotzdem darauf einsteigt und das trotzdem überprüft. Und so machen sie es auch. Und dort kommt Q, das erste Mal mit dem ersten richtigen Gadget, mit dem Koffer. Dem Standardkoffer des britischen Geheimdienstes.
Genau, ja. Man den Schalter noch so drehen muss, damit die Rauchgranate nicht losgeht. Und hier oder oben, wenn du da drückst, da kommt so ein Wurfmesser wohl bemerkt raus.
Ja.
Und hier unten hast du noch, nee Quatsch, im Koffer hast du noch, wie viel, 15, 20 Goldmünzen oder so?
25 auf jeder Seite.
25 auf jeder Seite, also 50 für den Fall der Fälle, natürlich. Und was war da noch? War da nicht noch irgendwas? Ah ja, mit diesem komischen hier Snipergewehr.
Ja, genau, das ist noch ein
Alter,
Gewehr, was auseinandernehmen kannst.
Dieses Gewehr, was einfach nur aus einem Griff besteht, wo in dem Griff der Rest dieses Gewehrs drin steckt. Plus noch einer einzigen Kugel.
Ja. Du hast noch Munition. In diesen langen.
Die sind Stäben. In dem Koffer, ja. Aber das Gewehr an sich hatte, glaube ich, nur eine zum.
Also du hast nur einen Schuss mit dem Ding, ja.
Genau.
Alter Schwede. Was wir vorher ganz vergessen haben, das Auto, mit dem er da war, das hatte Autotelefon. Was für die Zeit auch relativ revolutionär ist.
Aber mit dem Telefon, da kommen wir ja später noch zu, mit dem riesen Telefon, dem halben Meter großen Ding.
Bernd schreibt, ich muss kurz Bernd zurückschreiben. Haben wir gehört. ja, genau. Auf dem Weg nach draußen flirtet er noch etwas mit Moneypenny.
Wie immer.
Was wir natürlich auch ganz vergessen haben, er wirft natürlich auch seinen Hut wieder auf den Schirmständer da.
Ich frage mich, wie oft sie diese Szene gedreht haben mussten, dass er da trifft.
Ja, dann reist er schon nach Istanbul und wird vom Flughafen abgeholt und die werden auch gleich verfolgt. Aber
irgendwie fast genau dieselbe Szene, ne? Wie in dem Teil davor.
Ja, ja.
Oder?
Genau. Beschattung ist hier so üblich. Ach, das sind die Bulgaren, die arbeiten für die Russen. Das ist hier so üblich. Wir überwachen die überwachen uns. Alles normal, genau. Kein Problem.
Und dann kommt es ja dann auch dazu, in dem Untergrund dieses Gebäudes des türkischen Geheimdienstes, wo sie ein Periskop sich von der... Oh
Mann, ja, schade, dass Bert sich da nicht ein bisschen extra...
Bert, wo bist du?
Groß mit Ausrufezeichen hier aufgeschrieben. Ja. Oh, sein Laptop zieht ein Update. Das ist schlecht.
Das ist echt schlecht. Ja gut, machen wir weiter. Wir sind im Keller und das Periskop, Alter, aber ohne Witz, ne? Wenn man sich das so mal vorstellt, die sitzen da in so einem Konferenzraum und da kommt so hinter dir, so unterm Tisch, kommt da so 20, 30 Zentimeter großes Guckauge raus. Das muss man doch A hören, ja, und B auch sehen, weil Nein. viele da sitzen und man merkt das doch im Augenwinkel, dass da irgendwas rausguckt.
Nein, hört man nicht. Wir hatten mal vorher noch eine Szene, also wir sehen erst hier Ali Kerim bei und wir sehen Bond, wie er ein weiteres Mal sein Hotelzimmer untersucht. Diesmal ist es auch anders als bei dem anderen, bei Dr. No hat er ja nur dieses Haar verklebt. Hier untersucht das und findet auch Wanzen und genau, auch merkt, dass der Telefon abgehört wird und verlangt dann auch ein anderes Zimmer.
Ja, genau.
Mhm. Was dann noch so gedeichselt wird von Hotel-Mitarbeitern da. Und dann sehen wir Ali Kerim Bey, wie er von seiner Gespielin möchte sagen, Ali Kerim Bey, magst du mich nicht mehr? Ach, Alter, ja. Was zum Geier? Wo sie ihnen denn aber das Leben
bitte rettet? Bitte fück mich. Was? Was hat er gesagt? Bitte fück mich. Was? Um mal hier Bully Herbig zu zitieren.
Und ihn quasi vom Schreibtisch weglockt, was ihm das Leben rettet, weil ein Anschlag auf dieses Büro verübt wird und er normalerweise ein Opfer gewesen wäre, wenn er an seinem Schreibtisch gesessen hätte. Das ist eine sehr lilane Explosion, ist mir aufgefallen.
Ja, das ist
ein
lilanes Flackern. Lensflare, lila Lensflare, die ersten Lensflares überhaupt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und danach kommt in die Szene mit dem Periskop, wo sie halt das die russische Botschaft aus dem Keller überwachen.
Ist merkwürdig.
Ja. Es geht weiter. Wir müssen auch sagen, was wir im letzten Film schon angesprochen haben, es ist für heutige Maßstäbe äußerst rassistisch, das Z-Wort, was zurzeit auch groß in den Medien ist, wird andauernd gedroppt von allen möglichen, auch von Ali Kerim Bey, von Bond, von allen. Und sie besuchen dann auch dieses Sinti- und Roma-Camp.
Genau. Mhm.
Und das ist ja auch komplett Klischee hoch 500.
Ist alles, was man sich so ist vorstellt. Ist das da tatsächlich so, dass wenn zwei Damen einen Typen wollen, sich gegenseitig töten wollen?
Ich glaube nicht.
Wo ich dachte so, was ist hier los? Ja, es gibt heute Abend ein Fest, weil da sind zwei Damen, die mögen einen Mann und die wollen sich gegenseitig töten. Alles klar, kommt doch rein.
Da gucken wir gerne.
Lass uns ringen.
Alter, naja. Es kommt erst, vorher gibt es erst noch einen Bauchtanz, der natürlich nicht fehlen darf, logisch. In der Türkei und Roma-Camp muss Bauchtanz praktiziert werden.
Ist halt auch das Intro hat ja schon so ein bisschen darauf hingeteasert, ne?
Ja.
Mit dem ganzen
Krams. Und dann kommt es zum Kampf erst zwischen den Damen und dann greifen die Russen
das Camp an. Die Russen greifen an.
Warum?
Hey Gott, die Russen sind da!
Es wird irgendwie, Grant hat irgendwen umgebracht und die Russen denken, es waren die Türken. Sowas. Irgendein dieser Verfolger von den Bulgaren wurde doch abgemurkst, um die falsche Fährte zu legen, dass die Türken den Bulgaren umgemurkst haben, um die Russen auf die Türken zu hetzen. Aber dabei war das nur Grant als Mitarbeiter von Phantom, um halt Unruhe zu stiften. Also greifen die Russen dieses Camp an. Es gibt eine große Action-Sequenz.
Action-Bond,
Action-Bond. Bond wird gerettet von Grant, weil er einen, der ihn gerade abmackeln will, abmessern will, hinterrücks noch erschießt.
Ja, genau, genau. Und da kommt die, da kommt diese eine Szene, wo dieser Typ angeschossen wird, am Arm, ne?
Hier der. Ja.
Okay, genau, wo, ja. Wo man noch im Film genau sieht, dass er sich da irgendwas so auf diesen Arm verreibt und so zerdrückt.
Ja,
das Blut. Wenn man mal genau hinschaut, man sieht's, wo ich denke so, ey, das war jetzt echt lächerlich. Aber okay, sie haben es drin gelassen im Film. Passt schon. Unfassbar.
Ja. Ja. Ja, genau. Und
dann habe ich hier noch geschrieben, Tunneln mit Zuschauern.
Ich habe Doppeltunnel geschrieben. Ja, es ist auf jeden Fall. Er hatte diese beiden Damen, die sich gestritten haben.
Genau. Und ihm wurde ja die Wahl überlassen, Alter, ob sie jetzt nun weiterkämpfen sollen oder... Nee, Quatsch. Ihm wurde die Wahl überlassen, wen die Damen jetzt nehmen sollen.
Ja. Das heißt, er
nimmt
soll
doch erstmal mich und dann könnte er aussuchen. Ja, ey,
das ist so schlimm.
Doppeltunnel.
Ja, also Bernd Laptop zieht ein Update, das sieht zurzeit schlecht aus, hatten wir eben schon gesagt. Ich suche hier gerade kurz was und.
Ups.
Das Wasser.
Schneid's ja eh raus, oder?
Nee.
Nein, das lasse ich drin. Das war ein Martini, den ich mir gerade geöffnet habe.
Ja, aber Ali Kerimbay möchte sich denn noch rächen an dem Typen, der das Camp, Alter, überfallen hat.
Die Dame hat einen sehr schönen Mund.
Ja,
das schön, genau. So dachte so, ja, auf was zum Geier ist das jetzt schon wieder bezogen?
Ja, es ist alles sehr merkwürdig. Es ist Anita Ekberg, ein großes Poster von ihr und im Mund befindet sich eine Fluchtluke, möchte man mal. Also es sind zwei Söhne von Ali Kerimbay. Er hat ja sehr, sehr viele Söhne, die immer wieder auftauchen. Ja, ach, das ist ein Sohn von mir. Das sind zwei Söhne von mir. Ja. Die denn diesen Russen halt aus der Wohnung treiben, weil sie vorne kommen und er flieht dann durch dieses Fenster und Ali Kerimbay knallt ihn dann ab mit diesem Zusammensteckgewehr.
Mit dem geilsten Snipergewehr, was ever gibt, in einem Griff. Oder so.
Ja.
Danach geht's los, irgendwie, dass sie.
Da wird erstmal mit Tanja getunnelt.
Da wird mit Tanja getunnelt.
Sie kommt in sein Hotelzimmer, während er gerade in dem einen Raum.
Wird er getunnelt? Tatsächlich?
Ja, das ist auch das, was sie filmen, durch den Spiegel.
Ach ja, na selbstverständlich. Das ist nämlich auch, was sie ihm ja noch vorhalten dann später.
Ja, ja, natürlich. Genau. Also, da wird getunnelt. In der nächsten Szene, da zieht er sie aber, probiert sie schon auf die, also es gibt diese Verhandlung über die Lekta, halt diese Dechiffriermaschine der Russen, sie könnte da rankommen und ja, wir können es ja morgen hier in der Hagia Sophia treffen und den Plan und so weiter.
Stimmt.
Dann kommt diese Szene in der größten, ehemals größten Kirche der Welt und jetzt größten Moschee, ich weiß nicht, ob das immer noch Stand ist, glaube ich, mittlerweile gibt es auch eine größere Moschee irgendwo in Saudi-Arabien oder Oman, ist auch egal. Und wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob die es da gedreht haben, ich glaube ja, eine ziemlich lange...
Ich war niemals da drin, von daher kann ich nie sagen, ob das jetzt... Aber es sah schon, ich denke mal, dass es, da sie ja auch schon da waren in dem Land, dass es, denke ich mal, da drin gedreht haben.
Dreharbeiten...
Vielleicht im Widerspruch allen... anderen religiösen Gesetzen, keine Ahnung.
Das wurde auf jeden Fall in Istanbul gedreht, ja.
Dann denke ich mal
schon. Also passt das schon, denke ich mal, dass er da...
Ja.
Ja, wo ist denn ein anderer Kontaktmann, der da irgendwie auch rumkreucht, der ihn vorher verfolgt hat, der wird denn allerdings von Grant ermordet.
Genau.
Und hat aber diesen... Er hat doch dann diesen Plan in diesem Medaillon, oder?
Ja, ja, genau. Also der ermordet wurde, hat diesen komischen Plan da drin.
Genau. Den Tatjana ihm geben wollte mit dem Grundriss von dem Konsulat oder von der Botschaft, wo halt die Lekta zu finden ist. Was sie dann brauchen, um das zu stehlen. Genau, da ist der Plan drin. So, dann gehen wir weiter. Wir sind auf der Fähre, irgendwo im Bosporus, fahren sie rum. Und er interviewt sie, also Bond interviewt Tatjana und hat dabei so ein Aufnahmegerät laufen.
Oh ja, alter Schwede.
Wo sie das denn erzählt und immer, ach James, möchten wir nicht wieder, bleib erstmal bei der Sache, wir müssen erstmal das hier kümmern. Ach James, letzte Nacht und so weiter. Und dann im Gegenschnitt...
Aber du warst so groß, James.
Und im Gegenschnitt sieht man dann, wie sich M und die andere Bande beim Geheimdienst das mit Miss Moneypenny anhören.
Sie gehen mal kurz, sie können schon mal vor die Tür gehen.
Wir sind hier fertig, Moneypenny, wir sind hier fertig. Und sie geht einfach in ihr Zimmer und
sie hört. Schon mithören, dann... Das ist sehr schön. Das sehr ist eine sehr, sehr tolle Szene. Aber ich muss sagen, diese Szene und was dann danach passiert, dass sie diese Maschine dann gleich schon stehlen, das sind ja noch nicht mal 5 Minuten gefühlt.
Geht relativ fix,
das geht alles in einen über. Und schon sind sie dann irgendwie mit dieser Maschine quasi auf der Flucht und wollen sie halt wegbringen.
Ja, das geht ratzfatz. Die sind da, gehen da, auch dieser Überfall, die gehen einfach rein, machen ein bisschen, machen ein bisschen Alarm hier, Feueralarm. Ja, irgendwie, alle gehen raus und die gehen einfach durch die Kanalisation raus. Schön durch die Ratten.
Oh, Alter.
Ratten.
Das war auch schon wieder so eine Szene mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so eine typische Frau-Verschreck-Szene. Ja, hier sind 12 Millionen Ratten. Nee, da gehen wir nicht lang. Doch, da müssen wir lang.
Ja. Naja, sie retten sich in den Orient Express. Was allerdings auch irgendein russischer Agent noch mitbekommt und auch noch schnell aufspringt.
Genau.
Und ich muss sagen, sobald Züge vorkommen, ist immer geil. Also so diese alten, weißt du, so, gerade Orient Express kann ich voll drauf. Dieses
Mord,
Setting.
Da gibt es auch diesen Film Mord im Orient Express.
Ja, ne? Genau. Von Agatha Christie. Ich
hab's gesehen.
Sehr gut. Dieses Setting. Zug ist irgendwie sowas. A ist Reisen mit dem Zug, also nicht so wie heute mit dem ICE, das ist scheiße. Also ist auch gemütlich, aber ist halt nicht so komfortabel wie in so einem alten Zug, der langsam durch die Landschaft gleitet. Du hast da dein riesengroßes Abteil, kannst da dich bewegen und reist trotzdem. Es gibt, glaube ich, nichts Bequemeres, als mit dem Zug zu reisen. Im Flugzeug musst du sitzen, bist zwar schneller und im Auto kannst du dich auch nicht bewegen so. Im Zug hast du die volle Freiheit und kommst trotzdem voran.
Zug fahren.
Und du hast genau, da musste ich zwischendurch auch dran denken, bei dem Typen, irgendein Mitarbeiter, der da auf dem Gang am Fenster stand.
Final Fantasy 8.
Genau.
Für die Leute, die es jetzt gerade nicht raffen, Final Fantasy 8, da wird auch mit dem Zug gefahren. Und wir müssen da, weil wir Final Fantasy Fans sind, sehr oft dran denken, wenn irgendwelche Leute in Zügen fahren.
Richtig. Zug fahren! Und allein dieses Setting in so Spionage- oder so Mordfilm im Zug. Du bewegst dich, aber du hast so einen abgeschlossenen Bereich. Das ist wie wenn du auf einer Insel bist oder so. Du hast hier deinen Personenkreis, der ist hier, da ändert sich nichts dran, weil das Ding ist in Bewegung, es kann keiner runter, keiner rauf. Also es kann schon mehr runter, wenn er runterspringt oder so, aber du hast so deine Leute, die da halt sind und da ändert sich nichts an der Personenkonstellation.
Richtig.
Auf jeden Fall wird auch in diesem Zug getunnelt. Es ist ja dann der eigentliche Tunnel. Es fehlt ja wirklich nur, dass durch einen Tunnel gefahren wird, wie in der unsichtbare Dritte. Aber es wird natürlich mit Tanja nochmal getunnelt. Ja. Dann haben wir, wird weggemessert. Also der passt dann auf diesen russischen Agenten auf und die haben es denn gegenseitig, wird erst gesagt.
Ja, natürlich. Abgemessert. Haben sich gegenseitig erschossen, Alter, wie behindert. Ja, natürlich nicht.
Natürlich
Jungs.
Und da haben wir das nächste Mal, Bond wird übergriffig. Er schallert nämlich.
Genau, ich habe Schelle im Zug, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau. Der wird auch vor Gewalt gegen Frauen nicht zurückgeschreckt. Das ist auch nicht die letzte Ohrfeige, die Bond im Laufe der Filmreihe einer Frau verpasst. Es taucht noch häufiger auf.
Ja.
Weil er sie natürlich vermutet, dass sie irgendwie doch auf der anderen Seite ist und ihn irgendwie ausnutzen will. Gibt es erstmal eine, sie kann aber sich da irgendwie dann noch rausreden. Und
dann hält der Zug ja einmal kurz an, ne?
In Belgrad,
genau, wo der vermeintliche Kontakt zu dem anderen noch irgendwie aufricht. Da ist ja dieser Satz, ne? Dürfte ich vielleicht ein Streichholz haben?
Ja, das ganz am Anfang auch.
Ich benutze nur ein Feuerzeug. Ja, bis es einmal kaputt geht oder so. Und das ist so dieses Zeichen und das hört dieser andere Agent, schnappt das halt auf. Glaube ich, war das da oder war das, glaube ich, schon vorher, ne?
Nee, das war da bei dem Stopp.
War das bei dem Stopp, genau. Da schnappt er das ja auf.
Ja.
Mit dem britischen Agenten. und gibt sich quasi als den Typen dann aus.
Aber das ist so, das ist bei diesem Stopp im Berger, das ist so eine geile Szene. Bond ist draußen und ja. Grant ist hinter ihnen im Zug und geht so mit und bleibt dann halt immer stehen, wenn er sich umdreht. Und ganz am Ende sieht man ihn nur so durch einen Spiegel, durch so eine Spiegelung im Waggon. Ja. Richtig geil. Und dann geht's weiter und wir sehen auch die ganze Zeit dann so eine Karte, die die Strecke quasi nachfährt, wie bei Indiana Jones danach. Wenn da gereist wird, sieht man halt so die Karte, wo der Ort verschoben wird. Wir fahren dann auf Zagreb zu und dort gibt sich Grant dann als Nash aus. Das ist ein Typ, den er vorher weggemessert hat, also der britische Agent. Er gibt sich für ihn aus und auch mit dieser Zigarettenfeuer-Dingsbums-Nummer.
Ja, genau.
Und gibt sich dann halt als der Kontaktmann aus, um die Lecter zu übernehmen oder ihm zu helfen über die Grenze Jugoslawien. Belgrad ist ja schon
Serbien?
Jugoslawien.
Serbien.
Eigentlich ist ja Serbien. Das war ja damals alles noch Jugoslawien. Oder war das noch nicht zusammen? So gut kenne ich mich mit Jugoslawien, Serbien auch,
nicht aus. Ich glaube, es war noch. Es ist ja egal.
Auf jeden Fall redet Grant da auch das allererste Mal. Der ist ja den restlichen Film immer stumm gewesen.
Richtig.
Fand ich ein bisschen schade. Eigentlich hätte er auch den ganzen Film so als stummer Killer weitermachen können.
Warum auch nicht?
Und die beiden gehen dann zum Essen. Haben dann im Speisewagen.
Da verrät er sich ja so ein bisschen, ne?
Und man weiß.
Stellt sich Seezunge mit einem Chianti.
Mit einem roten Chianti. Und man sieht schon Bond. Bei Bond geht die Augenbraue nach oben. Man selber denkt sich natürlich auch seinen Teil, dass man keinen roten Wein zum Fisch isst. Und gleichzeitig packt er Tanja noch was ins Glas, um sie halt.
Ja, das sieht er ja aber auch. Das sieht der Bond auch.
Ganz offensichtlich.
Also, Was haben sie denn dann ins Glas gemacht? Also, sie gehen ja dann wieder zurück ins Abteil und auf dem Weg ins Abteil ist Tanja schon so, mir ist so irgendwie hier, irgendwie habe ich so viel. Wird dann da ins Bett gelegt und das ist ja das Geile in diesem Abteil, dass es da noch ein Abteil gibt, ja?
Also ja,
das ist ja so die Suite, in dem Orient Express. Ziemlich cool. Sie ist halt in diesem einen Abteil und die anderen gehen dann, Bond geht mit dem Grant in das andere Abteil und da ist er erst nochmal so auf Buddy, aber dann fragt er auch schon, was haben sie ihr denn da in diesen Drink gekippt? Dann sagt er irgend so ein komisches, ein chemisches Fachwort, keine Ahnung, was er da sagt. Das und das und das, dann lässt sie schnell einschlafen und so, bla. Ja, und dann gibt es ein bisschen Boxerei, ne?
Ja.
Boxerei im Abteil. Boxen im Abteil habe ich mir aufgeschrieben.
Ich habe mir Kofferkeilerei noch aufgeschrieben.
Ja gut, es ist ja, kommt ja irgendwie auf selbe hinaus.
Ja, auf jeden Fall, er enttarnt sich dann erstmal also Bond enttarnt ihn, aber er bestreitet das noch nicht, als Mitarbeiter vom Phantom.
Ja.
Und dann gibt es halt diese Keilerei, wo der Koffer denn zum Einsatz kommt.
Genau, stimmt, da wird ja das Gadget nochmal interessant.
Genau, mit dem Gas, was er sich denn, weil er weiß, dass er kein britischer Agent ist. Und er bietet ihm an, ich könnte dir hier doch diese 50 Golddinger habe ich hier noch. Genau. Er zieht die aus seinem Koffer, öffnet ihn, richtig, also ohne dass er hochgeht, gibt ihm die 50 Goldstücke. Ach, dann sind in dem anderen hier, den er von dem anderen, den er getötet hat, abgenommen hat, sind da bestimmt auch welche drin, will selber nachgucken. Macht den Koffer falsch auf und kriegt die volle Ladung Tränengas in die Fresse.
Volles Met.
Und dann gibt es eine kleine Kirk-Keilerei wieder, so mit Reinwerfen und Schwinger und wie sie halt damals gekämpft haben. Er kann sich denn aber.
Also natürlich.
Er gewinnt, ganz einfach so.
Natürlich gewinnt er. Und Tanja weckt er dann nebenbei auch auf und sagt: Wir müssen raus, weil der Grant hat ja dafür gesorgt, dass es einen. Einen Notausstieg gibt, wo sie dann quasi weiter reisen können in Häkchen.
Genau.
Das passiert ja dann auch, da steht irgendein Auto auf den Schienen, der Zug muss anhalten, die beiden, also Tanja und Bond, kommen dann halt raus aus dem Zug, sind aber halt immer noch auf dieser, also der Typ, der sie abholen soll, wartet halt auf Grant, der halt nicht da ist, überwältigen ihn, sodass, also sie nehmen ihn mit, wir fahren dann halt mit dem Auto weiter, so ein Blumen, weiß nicht, so ein Van mit ziemlich viel Blumen hinten drauf, wo dann Tanja draufgeschmissen wird.
Gebettet.
Ja, American Beauty in Häkchen.
Ja.
sie liegt dann da hinten auf der Ladefläche drauf und Bond fährt und der andere Dude, der sitzt einfach nur daneben und dann habe ich mir einfach nur Action-Helikopter aufgeschrieben.
Ja.
Das ist wieder so eine typische, weiß ich nicht, A-Team Airwolf.
Ja.
Stunt-Szene, wo die einfach nur nebenbei, das Auto fährt da lang und sie werden halt von diesem Helikopter mit Handgranaten und was weiß ich beworfen.
Und er schießt sie mit einem Gewehr ab.
Er scheißt, genau, er schießt sie mit einem Gewehr ab. Kein Problem.
Ding explodiert.
Und das war ja noch nicht genug. Der Helikopter ist kaputt, sie kommen an ein Wasser, da gehen sie auf in ein Schnellboot rein, wo sie dann die Actionboot-Szene als nächstes
ist sehr geil.
Losgeht.
Die ist sehr geil. Erstmal fahren ab, wie sie so eine schöne Kapitänsmütze auf hat.
Bond. Ja, ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich bin der Captain, ich muss eine Mütze aufhaben.
Sie fliehen, die Schergen verfolgen sie, durchlöchern sie oder beziehungsweise durchlöchern die Fässer, die sie gelagert haben auf dem Boot mit.
Genau.
Keine Ahnung, Benzin, Diesel, was auch immer. Sie lassen die Fässer dann los und er schießt mit der Signalpistole ein paar Mal auf die Fässer. Sehr geil, wie das denn alles explodiert. Und?
Da komme ich ja jetzt drauf zu sprechen mit den Stuntmen, ne? Wenn man mal genau hinguckt, ne, da ist ein Stuntman, der stand, glaube ich, ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum die diese Szene überhaupt mit den Filmen reingepackt haben, ne? Der stand an diesem einen Fass dran, viel zu nah, und man hat gesehen, dass das Ding explodiert ist und er mitten in dieser Feuersäule stand, ne? Aber er trotzdem noch, was hat er gemacht? Er ist so ein bisschen rumgetaumelt und dann ist er erst ins Wasser gesprungen.
Ja.
Also der hat die volle Breitseite von diesem Fass abgekriegt. Ne?
Das ich habe so keine Plan Ahnung. War wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht und dem ging es wahrscheinlich nach dem Dreh auch nicht mehr ganz so gut. Wenn man mal drauf achtet, fand ich schon ziemlich krass. Aber na gut, sie schaffen es auf jeden Fall, diesen Schergen dann auch noch zu entkommen.
Ja.
Und kommen dann nach Venedig.
Ja. Ja, wir sehen zwischendurch noch, wie Kronstein, der sich den ganzen Plan ausgedacht hat, der große Schachmeister, der dieses doppelte Spiel sich überlegt hat, wie sie dann wieder bei Blofeld auf dem Schiff sind. Das ist auch witzig, wie die Kamera immer so langsam von rechts nach links schwenkt, um so das Schwanken des Bootes zu simulieren. Und es kommt noch irgendein anderer Scherge halt und da stehen Rosa Klepp und Kronstein und Rosa
Klepp. Kannst Bernd übrigens wieder reinholen, ne?
Ah, ich kann Bernd wieder rein, das ist gut. Stehner und Rosa Klepp denkt halt, dass sie jetzt gleich hier ermordet wird, weil der Plan gescheitert ist.
Ja. Bernie!
Da ist er wieder. Da ist er.
Da ist er wieder.
Hier, also meine Lieben. Ja. Gut, also jetzt ist wieder eine schöne. Ja, ja. Gut, Bernd, wir sind schon in der
kurz
Szene.
Kurz vorm Ende,
wo Rosa Klepp denkt, dass sie jetzt ermordet wird, aber der Scherge mit diesem Messer in der Schuhspitze den Kronstein einfach vergiftet.
Oh, okay. Das ist geil, einfach so komischen Pickel im Fuß zu haben. Ja. Das möchte ich auch haben, ohne Witz.
Aber
kurz so einen, wenn er mir im Weg steht, so pop, einfach mal anpieksen. Tschüss.
Nee, das sieht voll lächerlich aus, wie die dieses Messer ein. Kann nicht
ein. Es muss ja kein Messer sein, es muss kann ja auch eine Nadelspitze sein.
Ja, hoppala. Kann es ja auch, aber ey, können die nicht einen Roundhouse-Kick machen und denen das Messer in die Fresse hauen oder so? Er ist wirklich dieses, wie sie so von unten so treten, wie so Kindergartenkinder, wenn sie nicht treten. Also so tritt doch keiner. Tau ihm doch
Mami, der hat mir vor Schienbein getreten.
So ein Low-Kick oder sowas, zack, in die Wade rein.
Ja, so, komm, ich ritz dich ein bisschen, komm, ich ritz dich.
Unten oben,
genau so.
Hallo,
und das Gift, das ist auch so geil, das Gift wirkt nach 12 Sekunden, wir brauchen ein schnelleres, was nach 7 Sekunden wirkt.
What? What the fuck?
12 Sekunden reichen nicht, ist zu langsam.
Nein.
Naja, auf jeden Fall kommt in die letzte Szene in Venedig. Die Übergabe hat schon stattgefunden, soll noch stattfinden. Wir sehen Tanja und James Bond in so einem Zimmer, Hotelzimmer. Und dann kommt die Putzfrau Rosa
Nummer
Klepp.
Nummer drei, die Putze.
Und möchte die Lecter einfach mitnehmen, wird allerdings von den beiden gestellt. Und dann kommt noch, wo sie denn auch so mit ihrem Fuß die ganze Zeit so tritt und er mit dem Stuhl sie einfach an die Wand nagelt. Also, naja, es gab, glaube ich, schon spektakulärere Bosskämpfe.
Ja, ich sag nur jetzt auch in Goldfinger, der fliegende Zylinder.
Ja, also, naja, das ist halt das Ende. Sie können Rosa Klepp überwältigen.
Und das dann wird nochmal getunnelt auf dem Boot.
Dann wird nochmal getunnelt. Wieder Ende auf dem Boot.
Immer zum Schluss.
Tunnelboot. Ende auf dem Boot. Auch diesmal ist so eine komische Gondel. Das Ende wieder auf dem Boot. Aber in dem ganzen Film, ich hab's nicht gehört, vielleicht habt ihr es gehört, es kommt kein einziges Mal Bond, James Bond. Er stellt sich immer nur als James Bond vor.
Ja.
Dieser berühmte Satz kommt nicht. Er trinkt keinen Martini, also gibt's da auch keinen weiteren Strich, es bleibt bei 2. Der Frauengetunnelt-Counter geht auf 9. Nach 2 Filmen. Alter.
Ja, der Mann weiß, wie man Zug fährt.
Frauenübergriffe. Bernd, das haben wir jetzt ganz vergessen. Wir müssen es nochmal ansprechen. Das Periskop.
Bernd, du warst da weg. Du warst genau an der Stelle, warst du weg. Das ist unglaublich. Als sei es vom Schicksal her berufen worden.
Ich sollte mich nicht aufregen. Nein, hier kannst du es ja machen, das Periskop. Das ist ja okay.
Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht, Junge. Stell dir das mal vor, du sitzt in so einem Zimmer, in so einem Konferenzraum, weißt du? Und du hast diesen Blick im linken Augenwinkel unter irgendeinem Stuhl oder unter einem Tisch, dass da so 30 Zentimeter so ein Penis rausfährt. Natürlich merkst du das. Hallo? Das geht nicht.
Aber es ist natürlich im Gegensatz zu Star Trek 5 dem Stand der Technik angemessen.
Wollte ich gerade sagen.
Aber es ist schon gut.
Aber ich glaube, das kommt irgendwann. Ich glaube, er macht es in irgendeinem Film nochmal mit so einem Periskop.
Das Periskop kommt gleich ein paar Mal auf. Auch im richtigen.
Solange es nicht im Weltraum stattfindet, ist das alles okay. Noch im Rahmen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne?
Der Counter für Frauen, übergriffig gegenüber Frauen, geht auf 3. Karibik bleibt bei 1. Und Bond raucht auch in diesem Film noch. Also in einer Szene raucht auf jeden Fall. Und Kartenspiel wird. In diesem Film wird kein Karten. In keinem Kartenspiel.
Nein, es wird nur Schach gespielt.
Es wird nur Schach gespielt, was auch ab und zu nochmal auftaucht, Schach.
Ja.
Ja, das war der zweite Film.
Jo.
Meiner Ansicht auch besser. Es ist noch agentiger. So, es ist ein richtiger Agenten. So ein richtiger Spionagefilm irgendwie.
Guck mal alleine seinen Koffer da, was der nicht alles konnte.
Ja. Der Gadget-Koffer.
Aber ich musste ja schon reinschmeißen, das konnte ich ja vorhin nicht. Warum hat er 50 Goldmützen im Koffer?
Warum? Das ist eine gute Frage.
Wofür? Ja, für den Fall der Fälle, Bernd. Du hast es ja gemerkt. Ja. Im Zug später. Dass man da einfach mal 50 Goldmünzen braucht, um jemanden zu bestechen.
Ja, aber
weil bei 50 Goldmünzen kann man nicht Nein sagen. Wenn es 49 gewesen wäre, vielleicht gesagt, okay, nee, leck nicht. Bei 50 sage ich schon, nö.
Aber das ist auch wieder so. Das ist auch wieder so die Krux von diesen Gadgets. Ne? Wenn du das jetzt vorher von Q angeteasert bekommst, so, das Ding kann das, das und das, dann denkst du dir, okay, dann wird das auch irgendwie irgendwann benutzt werden. Wenn es dann benutzt wird, sagst du dir, okay, das ist ja klar, warum, das ist jetzt noch ein bisschen konstruiert. Wenn es allerdings jetzt nicht benutzt werden würde, dann würdest du dir auch verarscht vorkommen. Du willst ja dann auch, wenn irgendein Gadget vorgestellt wurde, dann möchtest du das ja auch in Aktion sehen. Richtig. Bernd ist wieder ein bisschen abgehackt. Was zum Teufel?
Bernd?
Ja.
Ja.
Ich bin noch da.
Also wenn man sich konzentriert, hört man es vielleicht.
Ich hab ihn mal kurz wieder rausgekickt und ruf ihn nochmal an.
Ja, mach mal.
Bernd, besser?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, jetzt ist es ein bisschen besser.
Gut. Ich dachte, jetzt ist das Internet bei dir schon wieder weg.
Nee, jetzt ist alles stabil.
Ja, ist gut.
Wollen wir zum Fazit kommen?
Genau.
Genau. Ja, bei mir steht er auch an 1 zurzeit.
Ja.
Von 2.
Kannst du bei mir auch gleich machen.
Ja.
Ich bin gerade noch so hin und her gerissen.
Okay.
Aber ihr habt mir das... Also ich hatte ihn eigentlich bis jetzt noch auf 2 stehen. Also, ne, dass Dr. No ein bisschen cooler war, aber... Nee, ich fand den ersten besser.
Mal eine Frage. Wer ist denn eigentlich der Bösewicht in diesem Film? Der Hauptbösewicht? Naja,
die Organisation.
Ja, es ist so, ne? Du hast zwar, das du kannst Phantom. Sagen, Rosa klebt, die hat aber eigentlich auch nicht groß zu tun, außer am Ende mit dem Fuß rumzutreten.
Der eigentlich ich fand der, die so schlecht. Und das fand ich so schlecht, diese Frau. Das hat mir den Film so ein bisschen vermiest. Keine Ahnung.
Der Einzige, der wirklich die Performance hat, ist der Grant. Der reihenweise die Leute umbringt irgendwie.
Richtig.
Ja. Das ist eigentlich so wirklich der Hauptantagonist. Ja. Blofeld sitzt nur und streichelt seine Katze.
Muschi. Katze.
Das wollte ich sagen, aber ich sag mal Katze.
Katze.
Ja.
Ja. Gut, dann
bleibt aber ist ja nur kurz.
Bei mir, also mir gefällt dieses Setting eigentlich. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen Karibik-Sonne. Oder generell sowas Sonniges. Aber dafür ist Istanbul doch angenehm exotisch zu der Zeit noch so. Und auch da in dem Roma-Lager, diese ganze Szenerie, auch wenn es Klischee hoch 5000 ist, mit Bauchtänzern und hier und das passiert und der merkwürdige Kampf, den es so echt nicht gibt, aber das ist so ein schönes Setting irgendwie. Und diese Action-Sequenz in dem Lager ist auch so cool, wo denn die Russen ist angreifen.
Richtig, ja.
Und auch dann hat er den Zugbonus. Das ist bei mir immer ein Bonus, wenn ein richtiger Zug gefahren wird, also nicht im Bond-Sinne. Und die Szenerie da auf dem Schnellboot ist auch cool, auch wenn das relativ kurz abgehakt ist dann am Ende.
Jetzt fängt bei mir auf eins. Mir war das irgendwie zu viel. Wie soll ich das ausdrücken? Zu viel Szenerie in
einer
zu
Stadt?
Engen Räumen.
In einer Stadt? Zu wenig
Handlungs- ja, zu, ja, es Wechsel? Waren irgendwie viel. Es waren viel zu viele Szenerien in irgendwelchen Zimmern. Es war irgendwie viel zu wenig. Gut, jetzt mal vom Ende her abgesehen. Ne? Aber das Ende hin, das war auch irgendwie für mich. Dann kommt so diese Action-Szene an Action-Szene. Dann hast du den Zug, danach kommt direkt der Hubschrauber, danach kommt direkt die Bootszene. Und dann bist du auf einmal in Venedig und dann gibt es da irgendwie so 2 Minuten ein bisschen Boxen und dann ist der Film vorbei. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, war mir irgendwie viel zu schnell.
Stimmt, das ist am Ende so ein bisschen Zug, Boot.
Also als ob sich das so ein bisschen überschlägt. Na, allein diese Hubschrauber-Szene, Alter, die hätten sie auch ein bisschen abkürzen können. Genauso diese Bootszene, ja, die war auch irgendwie, kommst du in der einen Action-Szene, ich meine, das war für die damaligen Verhältnisse, habe ich ja in meinem Kopf, sah das ziemlich cool aus, war auch irgendwie genial gemacht, auch mit dieser Boot-Verfolgungsszene. Aber irgendwie hat mir das nicht mehr so viel gegeben.
Ja, aber das ist ja auch
mir irgendwie auch, wie ich sagte, viel zu wenig weitläufig. Da war der erste Teil schon ein bisschen cooler, mit dass er größere Kulissen gehabt. Gerade hier denn auch hier, ne, beim ersten Teil, da wurde dann da auf dieser Insel bis da dieses. Ja. Das sah ziemlich großartig aus. Nee, ich glaube, ich bin da zurecht, dass der Film. Ich fand den ersten besser.
Wurde bei der Helikopterszene, wurde da was angespeedet? Das sah so ein bisschen aus, als ob da die Geschwindigkeit ein bisschen hochgedreht wurde.
Ja, ich glaube von dem LKW.
Aber ich glaube fast nicht.
Das kam so
die Dinger vor. Bewegen sich echt so schnell. Das sind ja so eine typischen Stunt-Dinger eigentlich.
Die da müssen
also ich glaube, noch mal gucken. Ich glaube, wenn ist der LKW ein bisschen verschnellert worden.
Der Hubschrauber, du meinst dieses das da Blumendingens da, was da drin gefahren
genau.
ist?
Genau.
Wohl. Man müsste es echt nochmal sehen. Also ich kann es jetzt nicht sagen. Mir ist es nicht aufgefallen.
Nee. Aber ich wollte mal kurz zu Toms Sache kommen. Aber das ist ja auch die Sache, wo wenn der Film Kritiken gekriegt hat, da die Kritik, dass er halt sehr langsam in Fahrt erst halt kommt und dann zum Ende zu massiv dann wird.
Das stimmt. Es passiert so relativ wenig oder sehr, sehr langsam alles und am Ende hast du dann wirklich Zugkeilerei, Helikopter-Szene dann auf dem Boot, aus der Action-Szene am Ende.
Ja.
Das ist ein bisschen merkwürdig getaktet, ja.
Ja, das Ding gewesen, ich habe, glaube, als ich den Film angefangen habe, auf Start gedrückt, habe ich geguckt nochmal, wie lange er geht. 110 Minuten oder so, ne? Hatten wir, glaube ich, gesagt. Ja. Also, ist ja gar nicht so lang, ne? Aber er kam mir dann im Endeffekt richtig lang vor.
Das hat die irgendwie gar
also
nicht.
Wie gesagt, für mich landet er noch hinter Dr. No. Bis jetzt. Mal gucken.
Ist er noch früh in der Reihe.
Ist ja noch ein bisschen hin, ne?
Jetzt wollte ich erstmal gucken. Also bleibst du erstmal dabei. Dr. No bleibt auf 2 mit einem Schnitt von 1,67 und Liebesgrüße aus Moskau ist auf 1 mit einem Schnitt von 1,33.
Ja.
Jetzt wollte ich kurz gucken, was wir eigentlich nächste Woche hier präsentieren. Folge 52. Ach, Coco. Oh. Coco.
Was?
Zeichentrickfilm, ne?
Pixar-Film.
Oh, schön. Freue mich.
Coco der Affe.
Nee, ist kein Affe. Nee, Coco der Affe. Coco der Affe ist ein Zeichentrickserie für Dreijährige, Bernd. Coco ist dieser mexikanische Junge.
Hey, mach mal nicht so. Dora haben sie auch einen Realfilm draus gemacht, ja?
Was, Dora?
Du meinst Dory.
Ja, das ist... Scheiß
drauf. Man findet Nemo.
Nein, Dora, das ist so auch aus dem Togo-TV für Dreijährige.
Ach du Junge.
Immer so ein Adventure-Girl, keine Ahnung.
Und glaubst du, das kommt in die Top 100?
Nein.
Siehst du? Aber Coco, es geht um einen Jungen, das ist hier mit der mexikanischen Totenwelt. So, Dia de los Muertos, wo die Welt der Toten...
Coco, lebendiger als das Leben, ja?
Genau.
Okay.
Ist das schon wieder der Mango-Tree?
Alter.
Er verfolgt mich in meinen Träumen. From Schön. Russia with love.
Stimmt, hätte ja das andere Lied einspielen müssen, aber... Da, wo
ich weiß nicht, ob ich das hier, vorspielen kann. Ich kann es mal im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Vielleicht fängt der Gesang ja da gleich noch an. Eigentlich schon.
Mit Sicherheit. Ja. Nächste Folge. Goldfinger.
Ja, wie gesagt, Coco und in 2 Wochen dann Goldfinger. Da müssen wir dann mal drüber reden. Kann sein, dass die DVD habe ich dir noch. Doch, die habe ich schon vorbeigebracht von Tod.
Die ist bei mir.
Kann sein, dass die eine Macke hat. Das kann am DVD-Player liegen. Bei mir hat die an einer Stelle hakt die und springt dann ein Kapitel vor, ohne.
Okay.
Das ist irgendwo eine Macke.
Apropos DVD-Fehler, ich glaube, ich habe mir meine PS3 zerschossen. Sie hört sich an, als ob eine Unwucht im Laufwerk wäre. Sie hört sich an, als ob sie in ihren Rasenmäher durch die Wohnung läuft.
Das ist Kacke.
Keine Ahnung, warum es so gekommen ist. Aber na gut.
Damit du dir für 1000 Euro eine PS5
Nein,
bei eBay
nicht.
Kaufen kannst.
Nein,
mal ganz im Ernst. Leute, Alter, wie nennen sie die Scalper? Diese Spackos, die irgendwelche Online-Bestände aufkaufen, wenn mal wieder irgendwelche neuen PS5 in den Handel kommen, gleich 100 Stück bestellen, um die dann auf dem Schwarzmarkt weiter zu verticken. Fickt euch.
Ja, aber das Gute ist ja, dass jetzt alle Plattformen dagegen mal vorgehen wollen, endlich mal. Ne?
Ja, das können sie auch gerne machen. Wenn ich mir irgendwann mal eine kaufen will, dann ist dieses Problem hoffentlich gelöst. Ich brauche jetzt ja nicht jetzt eine PS5, weil interessiert mich jetzt nicht, weil eh nichts da ist, was ich spielen möchte.
Ich wollte es nämlich auch gerade sagen.
Aber so ein halbes Jahr, bitte.
Du, selbst dann brauchst du noch nicht mal drüber nachdenken, weil ich habe mir mal die Listen mal so ein bisschen angeguckt, was kommen soll und was nicht kommen soll, ne? Alles, was jetzt noch kommt für die 5, kriegst du alles für die 4 und dann später so upgraded für die 5.
Ja, es gibt... Dann,
also vor einem Jahr brauchst du da gar Scheiß. Keine Gedanken dran verschwinden, die zu holen, weil die 2, 3 Titel, die da jetzt erstmal exklusiv kommen, die kannst du dir auch nächstes Jahr dann für billig Kohle dann holen.
Ich spiele da noch nicht mal auf der 4 und ich habe da keine Zeit für. Ja.
Richtig.
Also außer mal in 2, 3 Spiele FIFA und dann schlafe ich ein vom Fernseher.
Ja.
Ein alter Mann, Mensch.
Alter Mann. Was soll ich denn sagen, Mann? Ich werde 39 schon nächsten Monat.
Ja, Bernd, das ist traurig.
Ja, ich weiß. Das ist traurig. Die Null kommt näher. Die Null kommt
näher. Was kommt näher?
Die Null.
Die Null.
Gut.
Ja, Bernd, es werden noch hoffentlich sehr viele Nullen auf dich zukommen.
Ja, und ich fühle mich aber wie 20.
Das ist schön. Das ist schön.
Das ist das Wichtigste.
Ja. Und gleich darf ich noch in den Schnee raus und mein Auto umparken.
Oh ja, ich wünsche dir viel Spaß. Es ist jetzt gerade, es hat gerade genullt.
Es hat gerade genullt.
Bernd, wo wir bei der Null sind. Es
hat genullt.
Ja. Am 8.2. Du musst dich beeilen, Bonsen. Die Folge muss raus.
Ja.
Sie müsste jetzt raus. Genau jetzt.
Müsste jetzt raus. deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss.
Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Ich habe mich vertan. Die andere Folge. Die muss raus.
Die muss
nicht
raus.
Wenn ihr
das hier hört, ist die andere Folge schon draußen. Ihr habt sie schon gehört.
Genau.
Hoffentlich.
Genau. So. Es ist immer dieses vierdimensionale Denken. Damit habe ich echte Probleme.
Denken.
Adios.
Ja.
Ciao.
Tschüss.